Ja, großer Gott, du bist der Herr des Universums, der Herr über diese Welt, der Herr über unser Leben. Keiner kommt dir gleich. Wir loben und preisen deine Hoheit und wollen uns gerne unter dich stellen, wollen uns unter dein Wort stellen und deine Weisheit, deine Wahrheit und auch deine Liebe. Hab Dank, dass du in all deiner Größe auch vollkommene Liebe bist, die uns ermöglicht, dass wir vor dir stehen können, dass wir Beziehungen mit dir haben können. Hab vielen, vielen Dank dafür und ja, wir bitten, hilf du uns zu sehen, was es heißt, dass du vollkommene Macht bist und vollkommene Liebe bist. Bitte hilf uns beim Hören auf dein Wort und bitte hilf mir beim Reden. Amen. Warst du schon mal auf einer Podiumsdiskussion? Ich mag Podiumsdiskussionen, vor allem zu biblischen Themen, und je umstrittener das Thema, desto besser. Zumindest wenn ich nicht auf dem Podium sitze, sondern ich entspannt zugucken kann, weil das fände ich super anspruchsvoll. Vor allem, wenn das Thema umstritten ist und wenn es dann noch ein wichtiges Thema ist und das dann vor Zuhörern, die vielleicht jede Aussage von dir ganz genau prüfen. Und jetzt stellt euch mal vor, bei einer christlichen Konferenz werden nacheinander drei Podiumsdiskussionen durchgeführt mit folgenden drei Themen. Ab wann dürfen wir uns dem Staat widersetzen? Wie wird es im Himmel sein? Was ist unser wichtigster Auftrag? Keine leichten Fragen, keine unwichtigen Fragen. Und es gab eine Situation, da wurde Jesus ungefähr diese drei Dinge nacheinander gefragt. Und er sollte Stellung beziehen. Und Jesus hat so unnormal klug geantwortet. Das hat mich bei der Vorbereitung der Predigt einfach nur fasziniert. Also wir werden heute in Markus 12 Jesu kluge Antworten auf echt harte Fragen sehen. Und wir nähern uns damit langsam dem Höhepunkt des Markus-Evangeliums. Jesus war feierlich in Jerusalem eingezogen, er beansprucht, der Messias zu sein, er will Gottes Herrschaft bringen, viele machten sich große Hoffnungen und die Spannung wächst. Jesus wird gefeiert. Aber nicht von allen, der mächtige Hohe Rat sieht ihn als Bedrohung, sie wollen ihn festnehmen, manche wollen ihn schon jetzt töten. Aber sie wissen, Jesus hat viel Rückhalt im Volk. Ihn einfach festnehmen wird ohne Volksaufstand nicht gehen. Und gerade den wollen sie vermeiden. Und heute sehen wir einige von ihnen, wie sie Jesus mit harten Fragen bedrängen. Man erkennt dabei nicht immer ihre Absicht. Mal war es offen böswillig, mal durchaus interessiert, aber umso deutlich sieht man, wie klug Jesus antwortet. Und die Fragen sind bewusst so gestellt, dass sich an Jesu Antwort entscheidet, wie es mit seinem Vorhaben weitergeht. Und wir sehen nochmal in aller Kürze, wofür sein Vorhaben überhaupt steht. Daher lasst uns nacheinander bei diesen drei strittigen Podiumsdiskussionen zuhören. Ab wann dürfen wir uns dem Staat widersetzen? Wie wird es im Himmel sein? Und was ist unser wichtigster Auftrag? Fangen wir also mit dem ersten an. Und Jesus lehrt die ganze Zeit über im Tempel. Er hat ein provokatives Gleichnis erzählt und dann heißt es in Vers 12, Markus 12, Vers 12, und sie suchten ihn zu greifen und fürchteten die Volksmenge, denn sie hatten erkannt, dass er das Gleichnis auf sie hingesprochen hatte und sie ließen ihn und gingen davon. Wer sind jetzt sie? Das ist die letztgenannte Gruppe aus Kapitel 11, noch Vers 27, wo es heißt, es kommen die hohen Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten zu ihm. Also der Hohe Rat oder ein Teil des Hohen Rates. Das sind Juden, die etwas zu sagen hatten, geistliche Führer, die gleichzeitig politische Macht hatten, wenn auch begrenzt. Und die wollen Jesus jetzt aus dem Weg schaffen, ohne sich mit dem Volk anzulegen. Und bei der ersten Diskussion erfahren wir noch, dass sie mit dieser bösen Absicht zu Jesus kommen. Denn es heißt in Vers 13, und sie senden einige der Pharisäer und der Herodianer zu ihm, um ihn in der Rede zu fangen. Also sie haben irgendwie vor, ihm Worte zu entlocken, mit denen er sich schadet. Also dass er sich damit beim Volk unbeliebt macht oder er etwas sagt, für das sie ihn anklagen können. Wie machen sie das? Erstmal schmeicheln sie ihm. Vers 14. Und sie kommen und sagen zu ihm: Lehrer, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und dich um niemand kümmerst, denn du siehst nicht auf die Person der Menschen, sondern lehrst den Weg Gottes in Wahrheit. Wenn sie wirklich glauben würden, was sie hier sagen, müssten sie eigentlich seine Jünger sein. Sind sie aber nicht. Sie heucheln. Und stattdessen bauen sie schon mal richtig Druck auf mit dem, was sie hier sagen. Also Jesus, du lehrst den Weg Gottes doch in Wahrheit. Dann lass mal hören. Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuer zu geben oder nicht? Sollen wir sie geben oder nicht geben? Und diese Frage trägt richtig viel Sprengstoff in sich. Jesus hätte sie damals kaum richtig beantworten können. Heutzutage würden die meisten schnell sagen, natürlich muss man Steuern zahlen, weil wir sind A, gute Staatsbürger und B, fürchten wir die Macht des Staates. Aber Juden waren durchaus unerschrocken genug, sich mit den Römern anzulegen. Sie waren das freie, auserwählte Volk Gottes. Gottes Wille steht über allem. Aber die Römer mit dem Kaiser waren Gotteslästerer, kriegerisch und unmoralisch. Das römische System mit Steuern am Laufen halten? Konnte das der Wille Gottes sein? Gott würde doch mit uns gegen sie kämpfen. Für Juden war es wirklich eine Option, keine Steuern zu zahlen, auch wenn das Konflikt bedeutete. Daher fragen sie auch nicht, sind wir verpflichtet, Steuern zu zahlen, sondern ist es überhaupt erlaubt, dem Kaiser Steuer zu geben oder nicht? Sollen wir sie geben oder nicht geben? Und wenn Jesus jetzt sagt, ja, gebt dem Kaiser Steuer, hätte er direkt 90% des Volkes gegen sich, weil sie Rom hassen. Und sie würden sagen, du willst der Messias sein, du beugst dich ja selbst vor Rom. Wenn Jesus aber sagt, nein, gebt dem Kaiser keine Steuer, wären die Pharisäer direkt zu Pilatus marschiert und hätten ihm gesagt, hier, der ist eine Gefahr für Rom, der zettelt gerade den nächsten Aufstand an. Also Jesus, richtig unter Druck, an seiner Antwort entscheidet sich, wofür er steht und wie viel Einfluss ihm noch bleiben wird. Da er aber ihre Heuchelei kannte, sprach er zu ihnen: Was versucht ihr mich? Bringt mir einen Denar, damit ich ihn sehe. Jesus lässt sich nichts vormachen. Er kennt ihre Absicht und wirft ihnen erstmal zu Recht Heuchelei vor. Ihr seid nicht ehrlich. Und dann bittet er um einen Denar, eine römische Münze. Die will er sich angucken. Und sie brachten ihn. Und dann sieht Jesus den Denar. So in etwa wird er ausgesehen haben, mit einem Bild und einer Aufschrift. Und er spricht zu ihnen: Wessen ist dieses Bild und die Aufschrift? Sie aber sagten zu ihm: Des Kaisers. Abgebildet ist der Kaiser und auch die Schrift gehört zu ihm. Das ist Kaiser Tiberius und der war von 14 bis 37 nach Christus Kaiser des ganzen römischen Reiches. Und hier außenrum, da steht, man kann rechts neben seinem Hals anfangen, und da steht auf Latein, vielleicht kann man das TI noch sehen, das steht für Tiberius und dann heißt es da weiter Cäsar, Sohn des göttlichen Augustus, selbst Augustus. Und auf der anderen Seite, wenn man da unten bei den Füßen anfängt, steht Ponti, was für Pontifex steht, und links Maxim steht für Maximus, Pontifex Maximus, was so viel heißt wie hoher oder höchster Priester. Das also sieht Jesus, den Kaiser und den Kaiser, wie er sich selbst zu Gott macht, Gott gleich macht. Ein weiterer Grund, ihm keine Steuer zu zahlen. und definitiv ein Grund für Jesus, dem Kaiser Paroli zu bieten. Was tut Jesus? Jesus aber sprach zu ihnen: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und sie verwunderten sich über ihn. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und das ist eine so überragend kluge Antwort. Ein kurzer Satz, mit dem Jesus aber so viel sagt, weil hier mehrere Sachen mitschwingen. Denn Jesus sagt, ja, zahlt Steuern, der Kaiser hat Anspruch darauf. Und damit sagt Jesus auch, der Kaiser kann noch so gotteslästerlich und grausam sein, wenn er sein Geld will, soll er es haben. Für mich ist das absolut zweitrangig. Denn, und das ist das Nächste, auch Gott beansprucht etwas. Und was Gott beansprucht, sollt ihr ihm ebenfalls geben. Und weil Gott über dem Kaiser steht, steht auch sein Anspruch über dem des Kaisers. Das heißt, der Kaiser kann nichts beanspruchen, was eigentlich Gott gehört. Selbst der Kaiser muss Gott etwas geben. Und Gott gebührt unsere Anbetung, unsere Liebe, unsere Loyalität. Gott gehört unser Leben, denn unser Leben trägt sein Bild und seine Aufschrift. Er hat uns in seinem Bilde geschaffen. Wir gehören ihm, und zwar ganz. Das Leben des Menschen kann kein Kaiser beanspruchen. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Fantastische Antwort. Ich finde sie so überzeugend logisch und gleichzeitig ethisch so nachvollziehbar und sinnvoll. Der Satz ist außerdem sehr gut zu merken, und er ist nicht nur Information, sondern auch Aufforderung. Man ist direkt angesprochen und herausgefordert. Und gleichzeitig liegt da so viel Trost drin. Gott steht über dem Kaiser. Und das, wo sie Jesus so unter Druck gesetzt hatten, sodass er eigentlich nicht richtig antworten konnte. Er lässt sich einen Denar geben, kommentiert um ihn kurz und dreht den Spieß komplett rum. Und liebe Geschwister, wie sehr hätten wir uns so ein Wort von Jesus in den letzten Jahren gewünscht. Mit den Corona-Maßnahmen konnte sich niemand mehr raushalten aus Fragen über Politik. Es betraf jeden täglich und in fast allen Lebensbereichen. Manche sahen darin ein brutales staatliches Eingreifen, andere sahen gerechtfertigte Schutzmaßnahmen. Ähnlich unterschiedlich, vielleicht in anderen Verhältnissen, wurde damals manches Vorgehen der Römer beurteilt. Deshalb die Frage, auf die wir so gerne eine Antwort hätten von Jesus: Ab wann dürfen wir uns dem Staat widersetzen? Darf der Staat Gottesdienste verbieten? Soll der Staat versuchen, möglichst viele gesund zu halten? Darf der Staat Leute ins Militär einziehen? So wie ich Jesus hier und an anderen Stellen verstehe, sehe ich folgende Grundsätze. Gott allein gebührt unsere Anbetung. Und Gott gebührt auch unsere Liebe, und zwar als erstes ihm. Aber von ihm abgeleitet gebührt dann auch anderen Menschen unsere Liebe. Und auch unser Gehorsam und Dinge wie Geld oder unsere Arbeitskraft gebühren als erstes Gott. Aber auch hier abgeleitet von ihm zu einem bestimmten Teil auch dem Staat. Also Gott hat den Staat eingesetzt, dass er etwas von uns fordern darf. Und da spielt es in manchen Punkten auch keine Rolle, wie gottlos der Staat ist. Wir sündigen gegen Gott, wenn wir uns dem widersetzen. Aber noch mehr wird eine Grenze überschritten, wenn Gott nicht das gegeben wird, was ihm zusteht. Und ich glaube, wenn uns der Staat daran hindert, Gott zu geben, was wir ihm geben sollen, gibt es zwei richtige Wege, die man im Einzelfall miteinander abwägen muss und verschiedene Faktoren mit reinspielen. Entweder wir bleiben bei der Art und Weise, wie wir Gott das geben, was ihm zusteht, und widersetzen uns dabei dem Staat, oder wir finden andere Wege, wie wir Gott trotzdem voll und ganz das geben können, was ihm zusteht, und gehorchen gleichzeitig dem Staat. Und auch hier Bei solchen Konfliktfällen ist Jesu Antwort so fantastisch, weil sie uns dazu bringt, zu beten. Herr, was steht dir zu und was steht dem Staat zu? Sollen wir laut singen, auch wenn es verboten ist? Müssen wir uns in die Armee einziehen lassen, auch wenn wir jeden Krieg verurteilen? Lasst uns schon jetzt beten, dass Gott uns auch dann in solchen schwierigen Situationen, er uns hilft, ihm zu geben, was sein ist, und dem Staat zu geben, was dem Staat ist. Wir brauchen seine Hilfe dabei. Und Jesu Antwort ist auch so fantastisch, weil sowohl die treuesten Gottesmänner als auch die lautesten Verteidiger des Staates darin zusammenfinden müssen, Gott zu lieben und sich gegenseitig zu lieben. Denn das gebührt Gott ohne Zweifel. Unsere Liebe, unsere Nächstenliebe und unsere Hingabe in allen Lebensbereichen. Es gäbe sicher noch mehr zu diesem Thema zu sagen, aber lasst uns mal zur nächsten Frage gehen. Jesus wird direkt in die nächste umstrittene Sache verwickelt. Und die habe ich überschrieben mit: Wie wird es im Himmel sein? Und da heißt es in Vers 18, und es kommen Sadduzäer zu ihm, die sagen, es gebe keine Auferstehung. Also Sadduzäer kommen. Die Sadduzäer, das war eine kleine religiöse und politische Gruppierung. Sie waren Priester mit Verbindungen bis zum hohen Priester. Sie waren reich und hatten Macht. Und die Sadduzäer, die sahen nur die fünf Bücher Mose als Wort Gottes an. Alles Spätere war für sie menschlicher Kommentar. Und in den fünf Mosebüchern sehen sie keine einzige Aussage darüber, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Es gibt keine Auferstehung der Toten. Diese Lehre mobilisiert nur religiöse Fanatiker, Juden, die bereit sind, für ihren Glauben zu sterben und uns nur Roms Zorn bringen. So ihre Meinung. Und die meisten Juden glaubten aber an ein Leben nach dem Tod. Und sie ahnten nicht nur etwas davon, sie gingen fest davon aus, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Und auch Jesus geht fest davon aus. Was genau beabsichtigen die Sadduzäer jetzt mit Jesus? Und sie fragten ihn und sprachen: Lehrer, Mose hat uns geschrieben, wenn jemand des Bruders stirbt und lässt eine Frau zurück und hinterlässt kein Kind, dass sein Bruder seine Frau nehme und seinem Bruder Nachkommenschaft erweckt. Es waren 7 Brüder. Und der erste Bruder nahm eine Frau und als er starb, hinterließ er keine Nachkommenschaft. Und der zweite Bruder nahm sie und starb und ließ keine Nachkommenschaft zurück. Und der dritte Bruder ebenso. Und die 7 Brüder hinterließen keine Nachkommenschaft. Zuletzt von allen starb auch die Frau. Wessen Frau von allen wird sie in der Auferstehung sein, wenn sie auferstehen werden? Denn die 7 Brüder haben sie zur Frau gehabt. Also sie machen ein Beispiel. Eine Frau ist 7-mal verheiratet, 7-mal verwitwet. Wenn es nach dem Tod weitergeht, gibt es eine komplizierte Familiensituation. Die Frau kann ja nicht mit jedem verheiratet sein. Und wir erinnern uns, die Sadduzäer glauben gar nicht, dass es nach dem Tod weitergeht. Und jetzt wollen sie zeigen, wie lächerlich es ist, anzunehmen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Also Leute, die nicht an den Himmel glauben, fragen: Wie wird es im Himmel sein? Sie sind nicht wirklich daran interessiert, sie wollen nur zeigen, wie lächerlich das ist, was Jesus glaubt. Jesus sprach zu ihnen: Irrt ihr nicht deshalb, weil ihr die Schriften nicht kennt und nicht die Kraft Gottes? Jesus hält dagegen. Aber er spricht nicht ihre falsche Moral an, sondern diesmal zielt er auf ihre intellektuelle Arroganz. Lest nochmal in eurer Bibel nach und wisst ihr eigentlich nicht, wer Gott ist? Und Jesus wird gleich nur mit Mose und nur mit dem argumentieren, wer Gott ist. Davor liefert er noch eine neue Wahrheit über die Zukunft. Vers 25. Denn wenn sie aus den Toten auferstehen, heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie Engel in den Himmeln. Also Menschen heiraten hier, In dieser Welt, in dieser Zeit, aber in der Ewigkeit werden sie das nicht tun. Die Ehe wird dann nicht mehr gültig sein, wird es nicht mehr geben. Aber die meisten Juden sind wohl davon ausgegangen, dass die Ehen auch dann Bestand haben, dass sich das einfach fortsetzen wird, wie es jetzt ist. Und das finden die Sadduzäer lächerlich, aber sie stellen sich auch nichts anderes vor. Aber Jesus sagt, Ehe wird es dann nicht mehr geben, sondern wir werden wie Engel sein. Und da fragen wir uns wahrscheinlich, okay, aber wie sind denn Engel? Worauf genau will Jesus hier hinaus? Dazu ein Gedanke von einem Ausleger mit Namen Rudolf Pesch. Der meint, also Jesus verneint hier, dass die gegenwärtigen Zustände im Himmel einfach fortgesetzt werden. Und dann bringt er einen Vergleich, der sich unserer Vorstellbarkeit vollends entzieht. Wir werden wie Engel sein. Und dann, ich zitiere wörtlich, wie Engel im Himmel sind und wie die Auferstandenen existieren, bestimmen nach Jesu Auffassung nicht menschliche Projektionen, sondern Gottes Allmacht bestimmt Gott als der Gott der Lebenden und zwar in seiner geheimnisvollen Selbstoffenbarung. Zitat Ende. Also es geht genau darum, dass die Ewigkeit ein Bereich ist, der sich uns noch nicht erschließt. Aber es reicht zu wissen, dass das Leben in der Ewigkeit von dem Gott der Bibel bestimmt ist und festgelegt ist. Und das, was Pesch sagt, wird in den nächsten Versen deutlich. Vers 26. Was aber die Toten betrifft, dass sie auferweckt werden, habt ihr nicht im Buch Moses gelesen, wie Gott beim Dornenbusch zu ihm redete und sprach, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist nicht der Gott von Toten, sondern von Lebenden. Ihr irrt sehr. Jesus argumentiert also mit einer Aussage bei Mose und dort geht es darum, wer Gott ist. Das ist aus 2. Mose Kapitel 3, die Geschichte vom Dornbusch, die jeder Jude kannte. Gott redet dort direkt zu Mose und immer wieder sagt er zu ihm, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und ich war es nicht nur, sondern ich bin es immer noch. Was ich ihnen zugesagt habe, werde ich ihnen auch geben. Was ich ihnen war, das bin ich ihnen auch weiterhin. Ich bin nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Jesus argumentiert mit der Kraft Gottes. Sie ist es, die die Sadduzäer nicht kennen. Und bei Gott ist nichts unmöglich. Gott steht auch über dem Tod. Wer an Jesus glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und dann ist es ähnlich wie bei einem fiktiven Gespräch, dass wir uns von Zwillingen vorstellen können, die noch im Bauch der Mutter sind. Sag mal, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Fragt der eine Zwilling. Ja, auf jeden Fall. Hier drinnen wachsen wir und werden für das, was draußen kommen wird, vorbereitet, antwortet der andere Zwilling. Ach, das ist doch Blödsinn, sagt der Erste. Es kann kein Leben nach der Geburt geben. Wie sollte das denn bitte schön aussehen? So ganz weiß ich das auch nicht. Aber es wird sicher heller als hier sein. Und vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem Mund essen. So ein Unsinn, mit dem Mund essen, was für eine verrückte Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Und wie willst du herumlaufen? Dafür ist die Nabelschnur viel zu kurz. Doch, es geht bestimmt. Es wird eben alles nur ein bisschen anders. Du spinnst. Es ist noch nie einer zurückgekommen nach der Geburt. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende, Punkt. Ich gebe ja zu, dass keiner weiß, wie das Leben nach der Geburt aussehen wird, aber ich weiß, dass wir dann unsere Mutter sehen werden und sie wird für uns sorgen. Mutter? Du glaubst doch wohl nicht an eine Mutter. Wo ist sie denn bitte? Na hier, überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie. Ohne sie könnten wir gar nicht sein. Schließlich kam der Moment der Geburt. Als die Zwillinge ihre Welt verlassen hatten, öffneten sie ihre Augen. Sie schrien. Was sie sahen, übertraf ihre kühnsten Träume. Auch wir wüssten manchmal gerne mehr, was kommt nach dem Tod. Wir Menschen stellen uns alles Mögliche dazu vor. Aber ich bezweifle, dass unsere Vorstellungen oder unsere Wünsche gute Wege sind, um diese Frage zu beantworten. Denn woher kann ich wissen, dass meine Vorstellung richtig ist? Vielleicht wünschst du dir, dass diese oder jene Person auf jeden Fall dort glücklich leben wird. Was, wenn das nicht automatisch der Fall ist? Und manchmal würden wir als Christen gerne besser argumentieren können, warum wir fest davon ausgehen, dass mit dem Tod nicht alles aus ist und warum wir glauben, dass es eine Unterscheidung geben wird zwischen denen, die mit Jesus leben und in den Himmel kommen und denen, die das nicht tun und in die Hölle kommen. Und diese Dinge sind für uns auch weit mehr als eine Vertröstung aufs Jenseits. Und auch wir leben nicht immer so, als wäre das, was noch kommt, klarste Realität. Nein, auch uns muss es in die Pflicht nehmen, schon jetzt nach Gott zu fragen, was will er, wer ist er und was sagt er über die Realität, die noch kommt? Wie ist das Leben nach der Auferstehung? Wie ist das mit Himmel und Hölle? Und ja, vielleicht kannst du dir manches nicht vorstellen. Vielleicht findest du manches, was gesagt wird, richtig komisch oder es gefällt dir nicht oder du willst es nicht wahrhaben. Aber heißt das, dass es nicht trotzdem dieses Leben nach dem Tod geben kann? Und kann es nicht auch Dinge geben, die wir schon jetzt darüber wissen können? Schau, was Gott in der Bibel zu dem Thema sagt und was nicht. Und entdecke Gott in all dem. Lass ihn Gott über dein Leben sein, denn dann wird auch dein Leben nach dem Tod von ihm bestimmt sein. Und das wird besser und schöner, als wir es uns hier vorstellen können. Das wird besser als die beste Ehe sein. So viel zu Jesu kluger Antwort auf diese zweite harte Frage. Und dann kommt eine dritte, und da hat einem gefallen, was Jesus den Sadduzäern geantwortet hat. Und da lese ich weiter in Vers 28. Und einer der Schriftgelehrten, der gehört hatte, wie sie miteinander stritten, trat hinzu. Und da er wusste, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches Gebot ist das erste von allen? Welches ist das erste Gebot von allen? Oder was ist unser wichtigster Auftrag? Wenn man alles andere beiseite lassen kann, was sollen wir auf keinen Fall aufgeben? Und als Juden hat man da einiges in den Mosebüchern stehen, das sind einige Seiten, ein Gebot nach dem anderen. Da ist es berechtigt zu sagen, irgendwie müssen wir das sortieren, was steht ganz oben? Jesus antwortete ihm: Das erste ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Bevor Jesus sagt, was das wichtigste Gebot ist, nennt er Gott sozusagen bei seinem Namen, der Herr, Jahwe. Er steht als Gott über allem. Und ihn sollst du lieben, liebe Gott, mit ganzer Hingabe, nicht halbherzig, nicht in einem Bereich deines Lebens, sondern ganz. Und Jesus zitierte das Schema Yisrael aus 5. Mose 6. Das betet jeder Jude zweimal am Tag, morgens, damals wie heute. Und auch Jesus räumt ihm absolute Priorität ein und fügt dann hinzu, Vers 31, das zweite ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das beides zusammen ist das Wichtigste. Und wenn Jesus Liebe, wenn Liebe für Jesus so wichtig ist, müssen wir fragen, was genau ist Liebe dann? Und es ist auf jeden Fall schwer, Liebe zu definieren, und man kann das, denke ich, auch von verschiedenen Seiten angehen. Ich habe hier mal eine Grafik mitgebracht, um Liebe versuchsweise, annäherungsweise ein bisschen zu beschreiben. Und ich glaube, dass sich das auch so etwa aus der Bibel ergibt, denn wir sind hier mit unseren verschiedenen Aspekten angesprochen. Also mit unserem Denken, mit unserem Verstand sollen wir Gott lieben. Dazu gehört es, ihn kennenzulernen. Wir sollen so über ihn denken, wie er auch ist. Das heißt, wir vertrauen dem, was er über sich sagt. Wir sollen Gott mit unseren Gefühlen, unserer Seele lieben, begeistert von ihm sein, Verlangen nach ihm haben. Und Liebe ist aber auch Entscheidung, ist Wille. Liebe bleibt nicht bei Gefühlen oder einer inneren Haltung, sondern drückt sich in Taten und Worten aus. Und manchmal muss ich auch erst entscheiden, jemand zu lieben, und später kommen auch Gefühle dazu. Gott gebührt Liebe von ganzem Herz, mit verschiedenen Aspekten. Und es ist schön und es ist richtig, Gott zu lieben. Und das wusste Jesus und das lebte Jesus. Und keiner von uns wird das hier je mit der Überzeugung sagen, mit der es Jesus gesagt hat. Und dann klingt auch, wie der Schriftgelehrte Jesus hier beipflichtet, irgendwie so ganz unbeholfen. Vers 32. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Recht, Lehrer, du hast nach der Wahrheit geredet, denn er ist einer und es ist kein anderer außer ihm. Und ihn zu lieben aus ganzem Herzen und aus ganzem Verständnis und aus ganzer Seele und aus ganzer Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist viel mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Und Jesu Antwort auf den Schriftgelehrten dann ist einerseits ein Lob, aber gleichzeitig auch eine Warnung. Und als Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und es wagte niemand mehr, ihn zu befragen. Du bist nicht fern vom Reich Gottes, von der Herrschaft Gottes, du bist auf dem richtigen Weg. Liebst du Gott und deinen Nächsten, bist du nah an dem dran, worauf es ankommt. Aber fehlt denn noch was? Reicht das immer noch nicht? Nein, es reicht nicht, weil keiner von uns so lieben kann, wie wir lieben sollen. Die Herrschaft Gottes beginnt nur da, wo man zuerst seine Liebe angenommen hat. Seine großartige Liebe, die wir nicht verdient haben, aber die Gott uns schenken und zukommen lassen will. Auch er liebt emotional in seiner Gesinnung und in Wort und Tat. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Das sagt Jesus kurz bevor er sein Leben lässt am Kreuz von Golgatha. Dort hat er seine Liebe bewiesen, es war seine Entscheidung, er hatte eine Haltung und Gefühle der Liebe zu dir und hat so diese größte aller Liebestaten vollbracht. Ja, das ist mehr als alle Brand- und Schlachtopfer zusammen. Ja, das ist mehr, als wir leisten können. Wir können es annehmen. Und ja, daraus folgt dann auch unser wichtigster Auftrag. Und deswegen müssen wir ernsthaft überlegen, was hältst du für deinen wichtigsten Auftrag? Du warst heute sozusagen Zuhörer bei einer Podiumsdiskussion. Hängst du dich an irgendwelchen Fragen und Diskussionen auf, aber vergisst, was Jesus hier als wichtigstes Gebot weitergibt? Und liebe Gemeinde, da bin ich selbst auch so sehr mit angesprochen. Was kann ich euch über Liebe weitergeben? Schaut nach Menschen, wo ihr seht, ja, die lieben Gott. Und ja, die lieben die Menschen um sie herum. Sucht euch solche Leute und studiert sie. Wie reden sie? Was tun sie? Warum tun sie es? Unter euch gibt es welche, die seit Jahren konstant und treu Liebe üben. Macht weiter und lasst uns andere von euch lernen. Ich bete seit Jahren: Herr, schenk mir Liebe. Schenk mir Liebe zu den Menschen, schenk mir Liebe zu dir. Weil ich in mir einfach so wenig Liebe finde und ich kann sie nicht erzeugen. Ich kann es mir nicht selbst beibringen. Liebe lernt man nur, wenn man liebt. Aber der Weg ist nicht, sich selbst Liebe zuzusprechen, zu versuchen, sich irgendwie selbst anzunehmen oder zuerst seine Bedürfnisse zu erstellen, damit man dann andere lieben kann, wie man sich selbst liebt. Nein, der Weg geht nur über Gott. Er ist die eine Quelle der Liebe. Gott hat die Welt geschaffen, weil er übersprudelnde Liebe ist. Gott liebt, das ist sein tiefster Wesensgrund. Gott ist drei Personen und nur darin kann es möglich sein, dass Gott im tiefsten Liebe ist, weil allein kann es keine Liebe geben. Liebe ist nur durch die Dreieinigkeit möglich. Deshalb hör nicht auf, dich danach auszustrecken, Gott zu lieben. Bei ihm kannst du tiefer werdende Liebe finden. Und hör nicht auf, alles dran zu setzen, deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst und dich selbst zu verleugnen. Das zusammen ist die Antwort auf die Frage, was unser wichtigster Auftrag ist. Und Jesus ist so genial, die Wahrheit zu sagen und die Wahrheit zu tun. Und das unterscheidet ihn vom Kaiser, von Königen und allen anderen, ob mächtig oder nicht. Und damit sind wir am Ende unserer drei Podiumsdiskussionen. Jesus hat bei allen drei so überragend geantwortet und alle drei wollen uns mit hineinnehmen in seine vollkommene Art zu leben. Und egal, wo du stehst, wenn du nur zuhörst, wirst du nie erleben, wovon Jesus gesprochen hat. Ja, aber ab wann darf ich mich denn nun dem Staat widersetzen? Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Und ich wüsste so gern, wie es im Himmel ist. Irre nicht, sondern lerne die Schrift und die Kraft Gottes kennen. Und was war nochmal der wichtigste Auftrag? Liebe Gott mit allem, was du hast und liebe deinen Nächsten, wie du dich selbst liebst. Möge Jesus uns helfen, so zu leben. Er kann und er will helfen. Er liebt uns. Amen. Ich lade euch ein, auf das Gehörte zu antworten und mit Jesus zu reden. Er hat ein offenes Ohr. Er ermöglicht uns, dass wir reden zu ihm. Und wer mag, kann es laut tun. Wer nicht, ja, still von seinem Platz aus. Und ich schließe es ab und lass uns dann noch gemeinsam das Vaterunser beten. Großer Gott, wir staunen über deine Wahrheit und über deine Weisheit. Jesus, als du ja auf dieser Welt gelebt hast, wie du geredet hast, wie du gehandelt hast. Wir staunen darüber und feiern dich und loben dich. Und ja, du siehst, wie dass wir uns auch immer manchmal schwierig finden, dieses Leben zu führen. Und Jesus, es liegt nicht an dir. Du willst das komplizierte Leben nicht, sondern du willst das gute Leben. Du sagst, die Wahrheit wird euch frei machen. Und wir brauchen deine Wahrheit, wir brauchen deine Liebe. Und wir bitten dich, hilf du uns, ja, in deiner Wahrheit zu leben, abhängig zu bleiben von dir, uns zu freuen, dass wir abhängig sein dürfen von dir, dass wir uns deinen Forderungen stellen dürfen, aber dass wir auch, ja, wissen dürfen, du gibst, was wir brauchen, um deine Forderungen zu erfüllen. Bitte hilf uns, da einfach drin zu bleiben, dich zu lieben, zu dir zu kommen als unserem himmlischen Vater. Ja, danke, dass wir es auch gemeinsam tun dürfen, dass wir einander haben, dass wir Gemeinde sein dürfen, wo wir einander haben, einander kennen dürfen, aufeinander hören können, füreinander beten dürfen. Hab vielen, vielen Dank dafür. Bitte segne, ja, diesen weiteren Gottesdienst, das Miteinander und auch die kommende Woche. Danke, dass du mit uns bist. Danke, dass es in unserem Leben um dich gehen darf, um deine Herrlichkeit, um deine Schönheit und Liebe. Ja, wir wollen dich lieben und immer mehr erkennen. Amen. Ich lade euch ein, aufzustehen und zusammen das Vaterunser zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Dürft euch gerne wieder hinsetzen und wir hören noch ein Vortragslied von der Band. Bitte steht noch einmal auf. Und ich wünsche euch, ich wünsche uns, dass wir den Gott so erleben, wie wir es gerade gehört haben in dem Lied. Gott, der dich sieht, sei über dich diese Woche. Und der Gott, der gnädig mit dir ist, finde dich in seiner Gnade da, wo du bist. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr lege sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Ich wünsche euch noch einen gesegneten Sonntag und gute Woche.